steigen in die Geschichte vom Jakob ein. Der Jakob ist eine spannende Figur in der Bibel und wir folgen ihm in den nächsten Wochen, gehen wir dem entlang. Und ich habe eine englische Übersetzung zu dieser Predigt gemacht. Es hat jetzt wahrscheinlich niemand, der die braucht, aber sie wäre zur Verfügung. Wir als Gemeindeleitung reden immer wieder darüber, wie wollen wir das machen, wie können wir englischsprachigen Leuten das mehr zur Verfügung stellen, aber eine Übersetzung mit zuerst Englisch, dann Deutsch, dann wieder Englisch, wieder Deutsch ist nicht ganz ideal, aber es gibt irgendwie keine ideale Lösung. Wir probieren einfach verschiedene Dinge aus. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Die Geschichte vom Jakob ist aus mehreren Gründen sehr, sehr, sehr spannend. Das Volk Israel wird ja oft genannt, die reden oft vom Gott, vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Also der Abraham, der Isaac und der Jakob waren sozusagen die Gründungsväter von Israel. Sozusagen ähnlich wie Nationalhelden, aber nicht ganz wie Nationalhelden. Wir haben ja den Wilhelm Tell, das ist unser Nationalheld. Und der Unterschied vom Wilhelm Tell zum Jakob ist, der Wilhelm Tell ist dieser Bilderbuchheld, der in seiner großartigen Geschichte die Schweiz befreit und stiftet, während der Jakob viel weniger ein Bilderbuchheld ist als eine sehr menschliche und fehlerhafte Person. Und das Spannende ist, dass Gott, trotzdem, dass der Jakob so fehlerhaft ist, ihn auserwählt, einer der Gründungsväter zu sein. Und darum ist der Jakob so eine spannende Figur, um seinem Leben genauer auf den Grund zu gehen. Und generell haben wir im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel, ganz viele Geschichten von Menschen, die voller Fehler sind, die aber irgendwelche spannenden Sachen erlebt haben. Und diese Erlebnisse haben eine Bedeutsamkeit, die größer ist, als man zuerst denkt. Der Luther hat über das erste Buch Mose 10 Jahre lang Predigten gehalten und ist nicht mal bis zur Hälfte vom Buch gekommen, weil so viel spannende Sachen im ersten Buch Mose drin sind. Aber wir wollen jetzt in den Text einsteigen. Das ist an jetzt, ja. Also im ersten Buch Mose, Kapitel 25. Dort heißt es: Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Das kann man überspringen. Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie: Wenn das so gehen soll, warum bin ich dann in diesen Zustand gekommen? Also Rebekka konnte zuerst nicht schwanger werden, dann hat ihr Mann gebetet und sie ist dann schwanger geworden. Und dann fragt sie sich: Jetzt bin ich schwanger geworden, aber scheinbar ist irgendwas komisch in meinem Bauch. Diese Kinder machen mir Kopfweh oder Bauchweh. Und Gott hat ihr Kinder geschenkt und trotzdem hat sie jetzt Schwierigkeiten mit dem, obwohl es Gott ihr geschenkt hat. Und das ist ein bisschen ein komischer Umstand, dem wir manchmal in unserem Leben begegnen, dass Gott uns was schenkt und wir denken, das kommt jetzt von Gott, also wird es ganz sanft und problemlos ablaufen, aber das muss nicht der Fall sein. Sie fragt sich also: Hä, warum habe ich jetzt hier, was ist da los? Und dann geht sie und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott gibt der Rebekka eine Prophezeiung. Und er sagt, so wird es sein. Und er sagt nicht, das ist jetzt gut oder schlecht, dass der eine dem anderen dienen wird, oder das ist jetzt gut oder schlecht, dass die viel Streit haben werden, sondern er beschreibt einfach, so geht das. Und es heißt dort, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und meistens ist es umgekehrt. Meistens hast du der Erstgeborene, der zuerst kommt, der ist der Chef und die anderen, die können dann angestellt werden in dem Familienunternehmen. Hier ist es umgekehrt, scheinbar. Auf jeden Fall, als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, die Geschichte wird recht lustig oder skurril, der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau, das heißt der Behaarte. Eine sehr liebenswürdige Namensgebung. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse von Esau. Da gab man ihm den Namen Jakob, das heißt Fersenhalter. Hebräisch ist eine lustige Sprache, dass Fersenhalter Jakob heißt. Und das kann aber auch bedeuten Betrüger. Es gibt wie zwei Bedeutungen, die der Name hat. Also auch nicht unbedingt die allerschönste Namensgebung. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurde. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Also die zwei könnten verschiedener nicht sein. Der eine geht raus in die weite Welt, er lässt sein Familienunternehmen zurück, die Herden seines Vaters interessieren ihn nicht so fest. Er geht lieber alleine irgendwo in die Wildnis, um zu jagen, das Abenteuer zu haben. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ob die Bibel oder ob Gott sehr begeistert ist von diesem Lebensstil, den der Esau dort wählt. Weil es gibt einige Kapitel davor, wird ein Mann beschrieben, der heißt Nimrod. Und von ihm heißt es auch, dass er ein großer Jäger war, aber der Nimrod hat Menschen gejagt. Und es ist irgendwie so ein bisschen, schwingt das noch mit, dass der Esau nicht sich für das Wohl der Gesellschaft einsetzt oder für das Wohl der Familie einsetzt, indem er da einfach so ein Jäger wird. Und der Jakob ist genau das Gegenteil. Er bleibt schön brav daheim, sitzt in seinem Zelt. Aber das Wort sittsamer Mann, das heißt, Jakob war ein sittsamer Mann. Das Wort muss nicht unbedingt heißen, dass er dass er gerne auf dem Sofa rumgesessen ist, sondern der Hiob wird mit dem gleichen Wort beschrieben. Und beim Hiob wird es übersetzt mit, dass er ein fehlerloser, gottesfürchtiger Mann war. Also das Wort kann wie verschiedene Bedeutungen haben. Also der Jakob ist mehr so der gottesfürchtige Mann und der Esau ist der rausgeht. Vielleicht war er auch gottesfürchtig, vielleicht nicht. Und dann lesen wir weiter und es heißt, und Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Die Eltern haben hier ihr Lieblingskind. Und wenn man ganz fest ein Lieblingskind hat, dann ist sehr viel Streit vorprogrammiert. Das wissen vielleicht die Kinder hatten. Und ich würde euch gerne drei Tipps geben, wie du machen kannst, dass nicht eins deiner Kinder dein Lieblingskind ist und ein riesen Streit entsteht. Aber ich habe diese drei Tipps nicht. Darum betrachten wir einfach. Ja, ich weiß nicht, wie es ist, Kinder zu haben. Ja, dann ist es sehr gut, wenn ihr kein Lieblingskind habt. Es passiert, das ist keine... Sehr schön. Man kann sie gleich lieb oder gleich nicht lieb haben. So lala. Hier ist auf jeden Fall Streit vorprogrammiert. In dieser Geschichte, in dieser Familie. Es ist schon noch spannend, dass die Familie, die Gott auswählt, die Gründungsfamilie zu sein, eine Familie ist, in der sich durch und durch sehr viele negative Familienmuster zeigen. Ihr wisst vielleicht, dass der Vater, also der Mann von der Rebekka, der Vater von diesen zwei Söhnen, hat mal seine Frau einfach den Leuten gesagt, ah, das ist meine Schwester, das ist nicht meine Frau, weil er Angst hatte, dass sonst die Leute ihn umbringen, weil seine Frau so hübsch war. Und er hat das zweimal gemacht. Ich weiß nicht, ob seine Frau sich sehr wertgeschätzt gefühlt hat. Auf jeden Fall, irgendwie, diese Familie hat ihre Probleme. Und wir werden da noch sehr spannende Dinge sehen. Und jetzt fängt aber langsam hier die Handlung an. Jakob kocht ein Gericht. Das ist noch nicht so spannend, aber die Action kommt. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Also der Esau war auf dem Feld, Er war jagen, vielleicht viele Tage, nichts gefangen. Er kommt zurück, ganz müde. Er ist erschöpft. Wenn man sehr müde und erschöpft ist, das ist immer kein guter Moment, um wichtige Entscheidungen zu fällen. Ein kleiner Tipp. Und der Esau, der sprach zum Jakob, lass mich von dem roten Gericht da herunterschlingen. Wörtlich heißt diesem roten Rot da herunterschlingen. Denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom. Edom heißt Rot. Also er ist heimgekommen, war mega hungrig und hat gesagt, gib mir von diesem Rot, Rot da, ich brauche jetzt was zu essen. Und dann haben ihn alle Rot genannt. Vielleicht haben sie ihn ein bisschen gemobbt oder ich weiß auch nicht. Aber jemanden einfach Rot zu nennen. Vielleicht ist es ein Running Gag geworden. Und dann, und Esau, der Esau, sprach zum Jakob, oh, eine Zeile übersprungen, Entschuldigung. Da sprach Jakob, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht ist das Recht, dass du doppelt so viel erbst wie alle deine Geschwister. Und dass du dass da ein gewisser Segen mitschwingt. Und du hattest du halt deine Firma, wenn du ein reicher Mann warst, dein Land, deine Felder, deine Tiere. Und dann hattest du Kinder. Und dann, wenn du die Kinder alles auf deine Kinder aufteilen würdest und jeder käme gleich viel, dann käme jeder nur ein kleines Stück Land. Und wenn die das mit ihren Kindern auch so wieder machen würden, dann bekäme wieder jeder nur so ein kleines Stück von den kleinen Stücken. Und am Schluss, nach ein paar Jahrzehnten, hätten die Kinder alle nur noch so ein kleines Stück Land, dass sie nichts mehr damit anfangen können. Darum hat der Erstgeborene immer am allermeisten gekriegt, damit es sich gelohnt hat, für ihn den Familienbetrieb weiterzuführen. Macht das Sinn? Also er hat doppelt so viel geerbt wie die anderen. Und damit ging gleichzeitig nicht nur der materielle Erbe mit, sondern auch noch ein geistlicher Segen war damit verbunden. Also du hast etwas von der Weisheit deines Vaters, hast du mehr mitgekriegt als die anderen Geschwister und mehr von dieser Verbindung, die du mit Gott hattest. Und das war auch sehr nützlich, weil wenn du das meiste Land und die meisten Tiere und den ganzen Familienbetrieb hast, dann brauchst du auch mehr Weisheit, als wenn man nur ein Angestellter ist. Und der Esau, der ist jetzt hier bereit, für eine Mahlzeit sein ganzes Erstgeburtsrecht, sein halbes Erbe zur Verfügung zu stellen. Er sagt nämlich zum Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Und alle Bibelkommentaren sind sich einig, dass er sehr stark übertreibt. Weil jetzt muss er nicht des Hungers sterben. Es hat noch genug andere Zelte, seine Eltern sind auch noch da. Irgendwo würde er schon Essen bekommen. Aber irgendwie, im Moment hat er so großen Hunger, dass das Einzige, was ihn interessiert, ich will was auf meinem Teller haben, was interessiert mich die Zukunft. Und er geht diesen Handel ein. Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und der Esau schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Danke fürs Weiterklicken. Die Geschichte hat nicht unbedingt eine Moral der Geschichte. Und wenn es die Moral wäre, dann würde ich euch sagen, wenn ihr Hunger habt, dann verkauft nicht euer ganzes Erbe. Und es geht weniger um die Moral, die Geschichte hat, sondern da ist eine Bedeutsamkeit in der Geschichte. Vor allem, wenn man die Geschichte in der ganzen größeren Geschichte von der Bibel betrachtet, zeigt sich eine tiefe Bedeutsamkeit. Aber zuerst mal müssen wir feststellen, der Esau, der war recht dumm, dass er so viel Erbe für eine Mahlzeit verscherbelt hat. Und der Jakob, der war recht gemein, dass er jemanden, der in so einer schwierigen Situation war oder der ein bisschen schwächer und ausgemergelt und weniger entscheidungsbereit war, voll ausgenutzt hat. In Sprüche 18, Vers 19 heißt es, ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Der Jakob hat sich sehr stark versaut, hat sich recht kaputt gemacht mit seinem Bruder. Und es braucht extrem viel, um so einen Vertrauensbruch oder sowas, was ausgenutzt worden ist, irgendwie wiederherstellen zu können. Und der Esau hat einen großen Fehler gemacht, dass er einfach, nur weil er jetzt gerade Hunger hatte, sein Erstgeburtsrecht weggeschmissen hat. Das Erstgeburtsrecht war ihm von Gott gegeben. Und er hat einfach das, was ihm von Gott gegeben ist, nichts geachtet und sich überhaupt nicht drum gekümmert. Und die Bibel gibt uns immer wieder Anweisungen, wie wir handeln können, dass wir weise sind und nicht so dumme Sachen machen wie unser Essen, für ein Essen unsere Erbe verkaufen zu können. Und eine Möglichkeit, wie man über das denken kann, ist, stell dir vor, du kannst mit deinem zukünftigen Ich verhandeln. Du bist in einer Situation, du kommst heim und hast großen Hunger und es gibt dann Essen und du überlegst jetzt, ich könnte jetzt dieses Essen essen, muss dafür aber mein Erbe weggeben. Und jetzt überleg dir mal, dein zukünftiges Ich spricht zu dir und sagt, hey, sei jetzt lieber noch ein bisschen länger hungrig, dafür hast du nachher ein Erbe. Und so, wenn du moralische Entscheidungen treffen musst und du dich fragen willst, soll ich jetzt das hier machen? Es liegt auf der Hand, das zu machen, aber vielleicht ist es schlecht, wer weiß. Dann betrachte das mal als eine Möglichkeit, mit deinem zukünftigen Ich zu verhandeln. Und du sagst dann deinem zukünftigen Ich, ich verzichte jetzt auf ein Essen, dafür habe ich in der Zukunft ein Erbe. Oder du verhandelst, nehme an, du willst Gitarre lernen und dann musst du jeden Abend eine halbe Stunde dich hinsetzen und Gitarre üben, damit du Gitarre spielen kannst. Aber dann, eines Tages, in vielen Jahren, kannst du Gitarre spielen. Und es ist voll der gute Handel, wenn du jetzt eine halbe Stunde investierst, um Gitarre zu lernen, dann kannst du nachher den Rest deines Lebens, hast du nachher die Fähigkeit, Gitarre zu spielen. Und du kannst es genießen mit Freunden und Gitarre und Musik. Und dann hast du einen sehr, sehr guten Handel mit deinem zukünftigen Ich gemacht, wenn du jetzt eine halbe Stunde opferst, um später dann dein Leben lang von diesem Opfer profitieren zu können. Wenn wir ganz, ganz schlechte Handel eingehen mit unserer Zukunft. Und es ist ja manchmal schwierig zu wissen, ist das jetzt ein Handel, der ist gut mit meiner Zukunft? Lohnt sich das oder lohnt sich es nicht? Und die Bibel hat dieses Konzept von Sünde. Und das ist kein Wort, was wir sonderlich gerne hören oder was sonderlich populär ist. Aber Gott beschreibt viele Dinge, die gegen Gott gehen, als Sünde. Das sollst du nicht machen. Das entspricht Gott nicht. Mit dem behandelst du Gottes Geschenke schlecht oder die Menschen schlecht oder du achtest Gott nicht, wenn du eine Sünde machst. Und eine Sünde ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass du dabei bist, einen sehr schlechten Handel mit deiner Zukunft zu machen. Wenn du eine Sünde begibst, dann machst du genau so eine Verhandlung mit deiner Zukunft, die dein zukünftiges Ich mal sehr, sehr fest bereut und dir jetzt sagen würde, hey, mach das lieber nicht. Es ist sehr spannend, dass die Geschichte hier, dass es in diesem Moment, wo der Jakob und der Esau beide einen großen Fehler begehen oder eine Sünde gegen Gott begehen, ist kein Zufall, dass es in dieser Geschichte um Essen geht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass mega viele große Momente in der Bibel mit Essen zu tun haben? Zum Beispiel Adam und Eva, falls ihr die Geschichte kennt, da ging es um einen Apfel. Und als Jesus seinen Dienst angefangen hat, da wurde er getauft und der Heilige Geist kam auf ihn in Form von einer Taube sichtbar. Und dann heißt es, er wurde in die Wüste geführt und er war 40 Tage ohne Essen und 40 Tage ohne Trinken. Und dann kam der Teufel und hat ihn versucht. Es ist also ein spannender Moment, in dem wo Essen eine große Rolle spielt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum spielt Essen immer wieder in der Bibel eine große Rolle? Weil beim Opfern zum Beispiel, in dem ganzen Opferkult im Alten Testament, da ging es auch immer um Essen. Du hast Tiere und Öl und Fladenbrote und so hast du Gott geopfert. Oder als Jesus den größten Bund mit den Menschen eingegangen ist, hat er ihnen den Kelch und das Brot gegeben als das Abendmahl, das hat auch mit Essen zu tun. Oder in der Offenbarung wird beschrieben, dass es am Schluss ein Hochzeitsmahl gibt, ein Festmahl, eine Hochzeit, das hat auch mit Essen zu tun. Und du fragst dich jetzt vielleicht, oder vielleicht fragst du dich ja nicht, warum hat so viel mit Essen zu tun? Der Grund ist, dass Essen, dass das ganz viel aussagt über den Menschen. Es beschreibt etwas über die Art, wie Menschen ticken. Und zwar, dass Menschen Appetit haben. Und sie haben nicht nur Appetit nach Essen, sondern Menschen haben generell einen Appetit nach Dingen. Man hat wie in sich Appetit. Ich will mehr feine Sachen essen. Ich habe einen Appetit nach Nachrichten, dass auf meinem Handy Nachrichten von irgendwelchen Leuten drauf sind. Ich habe einen Appetit, irgendwelche Kurzvideos anzuschauen und dann habe ich Appetit nach mehr Kurzvideos und ich will mehr Kurzvideos anschauen. Oder Menschen haben einen Appetit nach Sexualität oder ein Mensch hat Appetit danach immer mehr Aufmerksamkeit zu kriegen oder er hat Appetit nach mehr Süßem, als ihm vielleicht gesund wird. Menschsein hat mega viel mit Appetit zu tun. Es gibt Menschen, die haben Appetit nach Macht und sie wollen einfach mehr Macht haben. Und es sagt so viel über den Menschen aus, dass er ein Wesen ist, das von Appetit gesteuert oder geprägt ist. Und es gibt zwei Arten mit dieser Sache umzugehen. Und zwar die eine Art ist, dass du sagst, hey, guck, du wirst glücklich, wenn du möglichst viel von deinem Appetit stillen kannst. Das macht dich glücklich, deine Appetite zu stillen. Und darum musst du, wenn du in deinem Leben glücklich sein wirst, möglichst viel tolle Sachen erleben, möglichst viel tolle Sachen kaufen, möglichst viel deine Sexualität entfalten, möglichst viel Dinge einkaufen, coole Videos konsumieren, deinen Appetit nach Entertainment im Kino stillen und das wird dich glücklich machen. Und das ist ein Mindset oder eine Art und Weise, an unser Leben heranzugehen. Dieser Mindset ist mega präsent in unserer Welt. Einerseits wird uns das durch die Werbung vermittelt und andererseits durch die Filme. Und drittens, es entspricht einfach unserer Natur, dass wir gerne unseren Appetit stillen. Und die Idee ist halt, du möchtest möglichst viel von deinem Appetit stillen und dadurch wirst du glücklicher. Und dann gibt es aber noch eine andere Art, mit diesem ganzen Ding umzugehen. Und das ist, dass du sagst, glücklich ist, wer nicht möglichst viel mit seinem Appetit stillen kann, sondern glücklich ist, wer seinen Appetit kontrollieren kann. Wenn du im richtigen Moment aufhören kannst zu essen. Wenn du deine Sexualität kontrollieren kannst und sie nur deinem Ehepartner schenkst. Wahre Freude kommt davon, dass du deinen Appetit kontrollieren kannst, dass du ihn steuern kannst und dass sich das freisetzt für anderes. Und das ist die zweite Weise, mit Appetit umzugehen, die in unserer Gesellschaft nicht unbedingt die populärste Art und Weise ist, Menschsein anzuschauen. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Den Weg, den Jesus für uns Menschen vorschlägt, die Art von Jesus ist, dass er sagt, du musst die Fähigkeit haben, deinen Appetit zu zügeln, deine Bedürfnisse oder die Dinge, die du jetzt haben willst, mit denen du dich füllen willst, dass du die verleugnest, dass du sagst Nein zu denen. Und das ist ein Opfer, das du auf dich bringen musst. Darum dein Kreuz auf sich nehmen und so Jesus nachfolgen. Und das ist eine Art, einen Handel mit deinem zukünftigen Ich einzugehen. Dass du sagst, ich gehe jetzt ein Opfer ein, ich nehme jetzt ein Kreuz auf mich, ich tue jetzt einen Appetit verleugnen oder Nein sagen zu ihm. Dafür werde ich in Zukunft ganz viel davon profitieren. Und das ist die Art, wie Jesus vorschlägt, dass wir unser Leben leben sollen. Und weil wir ganz fest in der Gesellschaft leben, die sagt, nee, du musst alle deine Appetite stillen, du wirst glücklich, wenn du frei wirst von allen Begrenzungen und einfach genießen kannst. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die ganz anders tickt als Jesus, brauchen wir immer wieder, dass uns Jesus sagt, nee, schau, du kannst auch mit ungestillten Sehnsüchten ein erfülltes Leben haben. Wir müssen uns das immer wieder sagen, die aktuelle Welt hat eine Weise, das Menschsein anzuschauen, aber wir haben eine andere Weise, in der Welt zu sehen. Wir möchten sagen, wir möchten Jesus nachfolgen und darum bereit sein, Nein zu sagen. Wenn wir nochmal zurückkommen zu Esau, der Esau hat Ja gesagt zu einem Essen, dafür musste er nachher sein ganzes Leben lang ohne dieses Erstgeburtsrecht leben. Und Gott hat den Esau respektiert. Er hat gesagt, okay, das ist deine Entscheidung. Und er hat auch akzeptiert, dass der Jakob so fies gewesen ist und das einfach gemacht hat. Der Jakob ist ja auch seinem Impuls gefolgt. Der hatte jetzt Lust, mal das Erstgeburtsrecht zu erben. Und Gott respektiert unsere Art und Weise, wie wir denken, dass wir mit unseren Appetiten umgehen müssen. Aber das heißt nicht, dass es gut ist. Und als der Jakob Nein gesagt, also als der Jakob einfach den Esau ausgenutzt hat, hat Gott das gesehen und gesagt, mir ist das nicht egal. Das ist unfair, was der Jakob im Esau gemacht hat. Und eines Tages werde ich das richten wollen. Also richten nicht im Sinn von Gericht, sondern wieder gut machen. Oder halt, wenn was schräg ist, ihr habt vielleicht eine Werkstatt und was ist krumm und dann richtet ihr das. Das heißt, du nimmst ein Werkzeug und machst es wieder gerade. Und eines Tages will Gott das wieder gerade machen, dass der Jakob einfach so den Esau ausgenutzt hat. Und eines Tages will aber Gott auch gerade machen, dass der Esau einfach so ein Geschenk, das er von Gott hat, weggeschmissen hat. Und die Bibel braucht ein Bild für das. Und zwar sagt sie, Gott hat einen Becher des Gerichts. Und in diesem Becher werden diese Dinge gesammelt. Gott greift nicht sofort ein, weil er uns die Freiheit lässt, aber er sammelt diese Dinge, um sie eines Tages wieder hervorzunehmen und Gerechtigkeit herzustellen. Er hat wie eine Schale, in der ist dieses Ding drin, dass er wütend ist auf den Jakob, dass er so gemein war, aber Gott tut jetzt sein Wütendsein nicht ausleben, aber er nimmt es mit. Und das ist diese Schale von Gottes Zorn oder dieser Becher von seinem Gericht ist ein Bild, das wir in der Bibel sehen. Eine Metapher. Und es gibt einen Gedanken, der sich durch die ganze Bibel immer wieder zeigt, den wir unbedingt verstehen müssen. Und das ist der Gedanke, unser größtes Problem, das wir Menschen haben, ist nicht, dass wir Krieg herstellen oder dass Klimawandel stattfindet. Das größte Problem, das Menschen haben, ist auch nicht, dass wenn sie hungrig sind, sie schlechte Entscheidungen fällen oder dass sie Leute ausnutzen. Das größte Problem von den Menschen, von der Menschheit ist, dass wir getrennt von Gott sind. Dass wir nicht in der Verbundenheit zu Gott leben können. Und das ist das größte Problem, das wir Menschen haben. Und dieses Problem ist eigentlich auch die Ursache für all die anderen Probleme, die sich in der Welt zeigen. Und du kannst die Bibel nicht richtig verstehen, solange du nicht verstehst, das größte Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir getrennt von Gott sind. Und du hast die Geschichte vom Esau, der Esau, der für eine ganz schlechte Entscheidung seine Zukunft aufs Spiel setzt, der Esau, der was macht, was Gott sagt, mach es nicht. Aber dann viele Jahre später kommt eine zweite Figur auf den Plan. Und zwar, viele Jahre später treffen wir einen Mann namens Jesus. Und Jesus ist spannenderweise in dieser Geschichte wie der Esau. Muss mal schauen, Jesus hatte auch ein Erstgeburtsrecht wie der Esau, aber er hat sein Erstgeburtsrecht auch aufgegeben wie der Esau, in dem Jesus auf die Welt gekommen ist und Mensch geworden ist. Der Esau war mega hungrig, als er zurückkam, und Jesus war, als er in der Wüste war, 40 Tage am Anfang von seinem Dienst, war er auch mega hungrig. Es gibt so viele Parallelen zwischen Esau und Jesus. Jesus war auch an einem Punkt so rötlich und rau wie der Esau. Und zwar, als Jesus am Kreuz ausgepeitscht wurde und dort hing und das Blut über seine Haut gelaufen ist, war er rot und rau wie der Esau. Und das ist ein mega grausames Bild, aber es sagt uns etwas. Weil was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist, er hat die Zornschalen oder den Becher des Gerichts selber genommen, selber gegessen. Er hat das Gericht, das die Welt hätte treffen müssen, die Zornschalen, die bereit waren für die Welt, hat Jesus auf sich genommen. Also Jesus hat wie der Esau dieses Rot-Rot gegessen, diesen roten Topf mit Dingen drin. Aber bei Jesus war es nicht ein Linsengericht, sondern bei Jesus war es das Gericht, das die Welt hätte treffen sollen, das Jesus auf sich genommen hat, das Jesus gegessen hat. Und Jesus hat sein Erstgeburtsrecht aufgegeben, wie der Esau sein Erstgeburtsrecht ausgegeben hat, aber nicht, weil es ihm egal war, sondern weil es ihm so viel bedeutet hat, mit den Menschen zu sein. Und Jesus hat diese rote Becher vom Gericht auf sich genommen, um uns ein neues Erstgeburtsrecht zu geben, uns ein neues Geburtsrecht zu geben, dass wir Kinder von Gott sein können. So, Jesus ist der zweite Esau geworden. Ein Esau, der auch sein Erstgeburtsrecht aufgegeben hat. Ein Esau, der dieses rote Gericht gegessen hat, aber damit wir etwas dafür kriegen können. Jesus war der Esau nicht sein konnte. Jesus war der zweite Esau, aber der Esau, der alles wieder rückgängig und wieder gut gemacht hat, was mit der Welt nicht gut war. Und wenn du erkennen kannst, dass dein größtes Problem, das wir Menschen haben, ist, dass wir getrennt sind von Gott, aber du gleichzeitig auch erkennen kannst, dass Jesus, als er dieses Gericht auf sich genommen hat, diese Trennung überwunden hat, dann kannst du was erleben, was dich freisetzt. Das heißt, beim Esau, er ist nachher aufgestanden und einfach weggelaufen. Und Jesus ist auch auferstanden und ist seinen Weg gegangen. Und du kannst Teil von ihm sein. Du kannst mit ihm auferstehen, mit ihm weggehen, weil Jesus das Gericht für dich aufgegessen hat, damit du es nicht essen kannst, weil Jesus sein Erstgeburtsrecht aufgegeben hat, damit wir ein neues Erstgeburtsrecht vom Himmel von Jesus kriegen können. Das ist die Geschichte von Esau und dem zweiten Esau, der Jesus ist. Ich möchte kurz beten und dann werden wir noch ein Lied in einem Lied vor Gott kommen. Ja, himmlischer Vater, Jesus, danke, Jesus, hast du dieses Gericht gegessen, hast du diese Schüssel von Rotem auf dich genommen, dass wir sie nicht essen müssen, dass sie nicht uns trifft. Und hast du dein Erstgeburtsrecht aufgegeben, um uns ein Geburtsrecht von dir zu geben. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so reich beschenkt hast und dass du mit uns kommst und dass du uns ein Leben schenkst, in dem, weil wir so reich beschenkt sind, wir Nein sagen können zu Dingen, die wir nicht tun wollen, weil wir wissen, dass es sich lohnt, dass wir einen guten Handel mit unserer Zukunft eingehen. Aber Jesus, vielen Dank am allermeisten, dass du uns mitnimmst auf deinen Weg. Amen.